Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt seit Wochen in Deutschland.
Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung.
Ja, der November 2020 wird ein besonderer. Gastronomie, Kultur, Sport machen dicht. Einzelhandel, Schulen, Friseure und Betriebe bleiben auf und treffen nur noch mit einem anderen Haushalt ab nächster Woche Montag. Darauf hat sich Angela Merkel heute mit den Länderchefinnen und Chefs geeinigt zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland.
Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land.
Und Jan Meyer, der ein Restaurant in Köln besitzt, ist heute, obwohl die Nachricht nun wirklich nicht gut ist, dass sein Betrieb einen Monat lang jetzt Lockdown hat, relativ gelassen.
Die Politik kommt ja auch in Übung, was das Verkünden von Lockdowns angeht. Ich finde, dass es diesmal durchaus moderater abgelaufen ist, also mit der gleichzeitigen Ankündigung von Umsatzausfällen und so weiter. Das macht es natürlich schon irgendwie ein bisschen weicher im Übergang.
Was der Lockdown für ihn und für seine Angestellten bedeutet, besprechen wir mit ihm in diesem Podcast und sagen euch natürlich auch, was geht und was nicht mehr geht im November. Und wir reden übers Schweigen, was an sich ja schon mal recht lustig ist. Aber in manchen Jobs darf man eben nichts von der Arbeit erzählen, zum Beispiel im Geheimdienst arbeitet oder als Arzt.
Weil ganz viele Leute anrufen und über Telefon irgendwelche Auskünfte haben wollen, zum Beispiel Angehörige. Manchen gegenüber ist man irgendwie auskunftsberechtigt oder manchen auch eben nicht. Und deswegen ist das eigentlich ein tägliches Thema.
Schweigen ein tägliches Thema für Michael Wollring, Assistenzarzt an der Uniklinik Köln. Welche Berufe das noch betrifft, schauen wir uns auch an in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Bisher hat Kanzlerin Angela Merkel in ihren Ansagen immer gebeten, bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, bitte treffen Sie sich nicht in größeren Gruppen. Heute wurden daraus härtere Regeln, die sie zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder beschlossen hat. Wir schauen uns das an mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, ab dem 2. November sollen die Einschränkungen, die neuen, in Kraft treten. Fangen wir doch mal mit den Menschen an. Wie viele dürfen sich noch treffen?
Naja, wir sollen unsere Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren, also maximal 10 Personen. Das sollen allerdings nicht mehr als ein weiterer Hausstand sein, mit dem man sich in der Öffentlichkeit trifft. Und dann soll es auch stärker geprüft und kontrolliert werden. Und wir sollen auch auf private Reisen und Besuche von Verwandten verzichten. Und das gilt tatsächlich im Inland und auch für überregionale tagestouristische Ausflüge. Also der November wird ein Monat mit wenig Bewegungsfreiheit werden, zumal ja auch noch eine ganze Menge anderes dazu kommt. Und die Kanzlerin hatte tatsächlich zur Begründung des Ganzen gesagt, dass die Infektionsraten im Moment so in die Höhe steigen, dass man gar nicht anders könne, als diese drastischen Schritte einzuleiten. Hören wir mal rein.
Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen.
Gesundheitsnotlage, Thilo, das ist natürlich wie immer wieder mal ein schweres Wort und das klingt ballaststoffreich, aber diesmal waren es tatsächlich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die mitgezogen haben bei den Beschränkungen, die da auf uns zukommen.
Du sagst eine ganze Menge anderes, was nicht mehr geht im November. Was ist das?
Ja, ich würde schlicht sagen, kein Spaß mehr im November. Theater machen zu, Oper, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Bordelle machen zu, Amateursportbetriebe, also auch alles, was mit Freizeit und Bewegung zu tun hat, Schwimmen, Spaßbäder, Fitnessstudio und ähnliche Einrichtungen und sämtliche Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Also da findet nichts mehr statt, auch kein Profifußball, nur noch vor leeren Rängen. Und Gastronomiebetriebe sowie Bars und Clubs, all die müssen schließen. Und da kommt natürlich auf die ganze Branche, die ja ohnehin schon stark leidet, einiges auf die Menschen dazu.
Gibt es denn Unterstützung und Hilfe für diese Branche?
Ja, das ist vielleicht das Neue. Die kamen ja bei der ersten Welle ein wenig zu kurz, weil die Hilfen, die es gab, die Kredite, die waren klassisch immer nur für die Betriebsausgaben gedacht und nicht für das persönliche Einkommen. Und da hat man sich was anderes überlegt. Da soll es jetzt einen Ersatz geben, beziehungsweise Ersatzleistungen. Hören wir nochmal, was die Kanzlerin dazu gesagt hat.
Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75% für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen.
Und das, Thilo, wäre tatsächlich doch ein großer Unterschied zum vergangenen Frühjahr, wo es eben die Vergleichbares nicht gab. Da war das viel schwieriger zu handeln. Aber das Ganze gilt dann tatsächlich vom kommenden Montag an bis Ende November in der Hoffnung, dass man dann die Sache wieder etwas besser im Griff hat.
Gilt das denn auch für ganz Deutschland? Weil ich meine, wir hatten jetzt ja den Fall mit den Beherbergungsverboten, die dann gekippt wurden von den ein oder anderen Ländern. Aber mehr oder weniger haben wir jetzt ja ein Beherbergungsverbot für ganz Deutschland.
Ja, also da war die Kanzlerin tatsächlich sehr zufrieden. Das ist das erste Mal, dass sich alle Ministerpräsidenten in dieser Runde einig waren und haben das tatsächlich für ganz Deutschland verabschiedet. Ich habe hier das Papier vorliegen. Ich scroll mal ganz schnell nach unten, ob es noch tatsächlich, es gibt noch eine Protokollerklärung von Thüringen, denn der Ministerpräsident Bodo Ramelow hat ja angekündigt, dass er da nicht mittragen wird. Aber das sind jetzt hier, wenn ich das schnell übersehe, 5 Punkte. Und da heißt es also schon, dass Thüringen zumindest sich ein Stück weit von den Vereinbarungen absetzt, aber alle anderen Bundesländer sind dabei.
Ja, Lonesome Thüringen in diesem Fall. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio mit dem, was beschlossen wurde. Heute neue Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Es gibt aber auch Kritik daran, dass die Maßnahmen jetzt so ausgedehnt werden. Und diese Kritik kommt nicht von seltsamen Facebook-Gruppen oder von irgendeinem wunderlichen Onkel, sondern aus der Medizin und der Wissenschaft. Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich das für uns genauer angeschaut. Es geht um ein Positionspapier, das dazu veröffentlicht wurde. Von wem stammt das?
Von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und von den Virologen Hendrik Streeck von der Uni Bonn und Jonas Schmidt-Chanasit von der Uni Hamburg. Viele ärztliche Berufsverbände, die unterstützen das Papier auch, also die Vertretungen der Ärztinnen und Ärzte. Das ist also durchaus ernst zu nehmen, das Ganze, und das hat auch einiges an Gewicht.
Was wird da kritisiert?
Also zum Beispiel, dass ein Lockdown überall in Deutschland nur kurzfristig was bringen würde. Das sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen.
Das Prinzip Gießkanne funktioniert in der Regel nicht. Und von daher glauben wir, eine pauschale Lockdown-Regelung ist weder zielführend noch ist sie umsetzbar.
Ja, das sieht man gerade im Ausland, meint Gassen. Strenge Corona-Regeln, die gibt's da. Und trotzdem explodieren die Zahlen da wieder. Und es heißt im Positionspapier auch, dass die Kontaktverfolgung von Infizierten gerade ziemlich sinnlos ist und eigentlich eine Ressourcenverschwendung, heißt es da. Und die Behörden, die kämen ja ohnehin nicht mehr hinterher damit. Außerdem finden die Autoren immer neue Verbote auch nicht sinnvoll. Besser wäre es, auf gesunden Menschenverstand zu setzen. Dann würden sich vielleicht auch wieder mehr Menschen an diese Regeln halten.
Aber die wissenschaftlichen Forschungsorganisationen in Deutschland, die sagen doch eigentlich das komplette Gegenteil. Kontaktbeschränkung wichtig, strenge Maßnahmen wichtig und auch Kontaktverfolgung.
Ja, das stimmt. Also das steht im krassen Widerspruch zu dem, was bei vielen eigentlich Konsens ist. Aber die Initiatoren des Positionspapiers, die sagen so, wie wir jetzt gerade mit der Corona-Pandemie umgehen, können wir nicht weitermachen. Also weil das einfach zu lange dauern wird, sagt der Virologe Hendrik Streeck.
Das Virus wird Teil unseres Lebens bleiben. Und auch wenn ein Impfstoff da ist, werden wir noch Jahre mit diesem Virus zu tun haben.
Gut, das dauert also noch lange. Aber was schlagen die Virologen und die Ärztevertreter denn da bitte schön vor? Was sollen wir anders machen?
Ja, die fordern im Kern mehr Eigenverantwortung. Also alle sollten selbst entscheiden, welches Risiko sie eingehen möchten. Gerade die Risikogruppe, die sollten ihr Kontaktverhalten überdenken und die Behörden, die sollten ihnen dabei helfen. Also zum Beispiel mit Schnelltests, mit besserer Nachbarschaftshilfe, also wenn sich jemand entscheidet, sich mehr zu isolieren, oder mit richtigen Schutzmasken für die Risikogruppen, also nicht nur Alltagsmasken, damit die Risikogruppen zum Beispiel auch weiter Besuch bekommen können. Ja, und wenn der Rest der Bevölkerung sich dann an die üblichen Regeln hält, also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, so der Gedanke, dann wird das schon vollkommen ausreichen.
Das ist ausreichend, um eine Pandemie in den Griff zu bekommen? Also ist Eigenverantwortung die ganze Idee?
Das, ja, und eine Corona-Warnampel, also damit alles wieder übersichtlicher wird, das sagt Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Wir glauben auch, ein Ampelsystem, bundesweit einheitlich, mit dem regional dann reagiert werden kann, würde die Sache deutlich vereinfachen und viel transparenter gestalten. Und damit auch die Akzeptanz der Bevölkerung erhöhen.
Ja, Ampelsystem, sagen die Autoren des Papiers, ist okay. Aber dann bitte mit mehr relevanten Kennzahlen als Basis. Also die Anzahl der gemachten Tests, die Zahl der Infizierten insgesamt, die freien Kapazitäten in den Krankenhäusern vor Ort und so weiter. Jetzt das ganze Land in einen Teil-Lockdown zu schicken, das sei zumindest nicht der richtige Ansatz. Dann würden nämlich Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zu sehr leiden. Das Positionspapier, das liefert jetzt nicht alle Antworten, sagen die Macher selber, aber es soll halt zur Diskussion anregen, wie wir es besser hinbekommen können.
Für den November sehen die Beschlüsse jetzt aber dann doch anders aus. Viele Ärzteverbände und einige bekannte Virologen kritisieren weitere flächendeckende Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Sie sagen, lieber mehr Eigenverantwortung und klare Kommunikation mit weniger Verboten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jan Meyer ist einer von zwei Küchenchefs und Inhaber des Restaurants Maybeck in Köln. Ich habe ihn heute gefragt, ob er schon einen Plan für den November hat.
Ja, in der Tat stehen wir jetzt natürlich vor der schwierigen Entscheidung, entweder wieder was Neues auf die Beine zu stellen, wieder irgendwie einen innovativen Weg zu finden, den Monat zu überbrücken, über ein Abholkonzept oder Feinkost oder irgendwie sowas. Mhm. Oder halt wirklich einfach zu sagen, man macht den Monat jetzt einfach auch dicht und versucht eben auch alle Mitarbeiter zu Hause zu lassen und wirklich da diesen Monat so effizient wie möglich zu nutzen im Sinne der Vermeidung von Infektionen auch. Ne? Das ist halt schon immer eine Frage, die sich stellt.
Das klingt jetzt nicht ganz so deprimiert an diesem Tag von dir. Ist das so?
Es ist tatsächlich so, dass ich heute weniger deprimiert bin als die gesamte letzte Woche, weil sich das natürlich ja irgendwie angedeutet hat und am Montag und Dienstag schon die ersten Informationen ja so durchsickerten, dass voraussichtlich ab Mittwoch Teil-Shutdown irgendwie droht. Und natürlich weißt du als Restaurantbetreiber, dass das aus manchmal schwer nachvollziehbaren Gründen, aber offensichtlich aus Gründen immer einer der ersten Schrauben ist, an denen gedreht wird. Und insofern, ich war wirklich deprimiert. Ich bin mittlerweile auf dem aufsteigenden Ast und versuche gerade wirklich wieder konstruktiv und unternehmerisch und lösungssuchend daran zu gehen.
Wie hart hat euch denn der Lockdown getroffen? Ich meine, jetzt hast du schon ein paar Sachen aufgezählt. Da fällt ja jetzt nicht der ganze Umsatz weg, oder?
Das ist richtig, aber natürlich ist also wenn man ein ambitioniertes Konzept umsetzen möchte und nicht einfach nur sein Essen in Plastikdosen umfüllen will, dann bedarf das natürlich schon einer gewissen Vorbereitung, einem gewissen Invest im Sinne von Zeit, auch Geld, Entscheidungen, eine gewisse Form von Risiko, also wird das funktionieren, wird es nicht funktionieren, um da hinzukommen, damit es auch irgendwie Spaß macht, damit man sich bei Gästen damit auch ein Stück weit profilieren kann vielleicht. Das ist halt die Herausforderung. Wir haben ein Restaurant, wo das nicht einfach so funktioniert. Also wir sind kein Sushi-Laden oder so, wo man einfach sagt, komm, wir packen es jetzt auf eine Bambusschale und geben es mit, sondern bei uns kommen natürlich viele ganz andere Sachen dazu. Also ich glaube, viele unterschätzen, dass ein Restaurant ja nur zu einem Drittel ungefähr Essen zubereiten ist und ganz viel anderes sowohl an Kosten, aber jetzt auch an Aufwand, personell und eben auch an administrativen Tätigkeiten dahinter steckt. Und das ist etwas, was wir im ersten Lockdown gemerkt haben, was schon eine tiefe, tiefe Kerbe haut. Und da waren wir jetzt halt gerade dabei, die wieder so ein bisschen auszumerzen.
Aber ich meine, ihr könntet es doch ganz basic machen. Ihr könntet doch wirklich jetzt mal sagen, okay, wir liefern dann doch das Essen aus. Also wir berufen uns auf das, was es in der Gastronomie nämlich gibt, Essen.
Ja, das ist richtig. Damit erreichst du halt einen Teilumsatz auch. Der ist, also im ersten Lockdown haben wir festgestellt, ungefähr bei 30%. Ich sage auch gar nicht, dass es nicht Geschäftsmodelle gibt, die das durchaus könnten. Ich sage halt nur, dass es einer Vorbereitung bedarf und dass das Dinge sind, die ja normalerweise auch nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft werden und dann gleich funktionieren, sondern auch ein Takeaway-Service sollte ja zumindest, wenn man ein Restaurant ist, was sonst halt einen sehr guten Ruf genießt, sollte ja auch dem irgendwie entsprechen. Also man kann den Gästen noch so sehr sagen, ja, das ist jetzt halt Takeaway, aber am Ende ist das Maybeck, was da ist. Und wenn das dann zu Hause irgendeine Matcha auf dem Teller ist, die irgendwie so halb gar und halb heiß ist, das funktioniert nicht.
Ich höre raus, du sagst also, das größte Problem mit so Lockdowns ist einfach die mangelnde Planbarkeit.
Korrekt, es ist grundsätzlich. Also jetzt haben wir ja wenigstens mal eine Befristung, die ja relativ absehbar erscheint. Also ich bin natürlich auch da jetzt vorsichtig, aber tendenziell sieht man ja in anderen Gegenden, also Israel oder auch in anderen europäischen Ländern, dass sich das also innerhalb von ein paar Wochen schon auch stark auszuwirken scheint und wir insofern dann im November wieder vielleicht irgendwie losstarten können. Dieses irgendwie, und das darf man halt nicht vergessen, ist aber ja immer noch an den starken Einschränkungen unterworfen. Also es ist für uns eine totale, wir sind in so einer Nussschale da unterwegs und werden im Grunde von diesen Wellen ein bisschen hin und her geworfen. Das soll gar nicht selbstmitleidig klingen, auf die Schiene wollen wir uns gar nicht setzen. Nur es ist natürlich schon so, dass es unternehmerisch extreme Herausforderungen sind, dass es sozial extreme Herausforderungen sind, weil du Leute für Familien im Team hast. Wir haben fast 20 Angestellte, für die ist halt einfach auch 80% vom Gehalt und kein Trinkgeld, was man nicht vergessen darf. Da verlieren immer ungefähr 40% von ihrem monatlichen Einkommen, was wir in diesem Fall auch nicht mehr auffangen können. Das haben wir beim ersten Mal auch noch gemacht. Jetzt sind wir selber in einer wirtschaftlichen Situation, wo wir sagen, nee, wir müssen, wenn dann, wirklich halt auch nur die Kurzarbeit nehmen und wir können es nicht mehr aufstocken aus unserer eigenen Tasche.
Welche Form von Hilfe würdest du dir denn wünschen?
Ich halte diese Umsatzausfall-Idee von Altmaier und Scholz, die heute so zur Sprache kam,
75%
halte ich für ziemlich sinnvoll und auch angemessen. Wenn die wirklich so unbürokratisch und schnell auch kommen soll, wie sie angekündigt ist, dann finde ich das eine extreme, wirklich komfortable Situation, die auch, glaube ich, ein bisschen dazu dient, das gesellschaftlich etwas einzufrieden. Und diese Wirkung wird es auch haben, weil das entspricht auch ungefähr dem, was Gastronomen, glaube ich, in etwa jetzt dieses Jahr an Umsätzen erzielen können. Mhm. Also wir sind ja sowieso schon stark eingeschränkt durch die fehlenden internationalen Gäste etc. Und das, glaube ich, es wäre, also wenn das eine Maßnahme ist, die wirklich eintrifft, ist das eine komfortable Situation und da sind wir extrem dankbar für sowas, weil uns das und unserem Team wirklich über die Zeit entspannt helfen könnte.
Jan Mayer, einer von zwei Küchenchefs und Inhaber des Restaurants Maybeck in Köln, auch Betroffener von den neuen Corona-Maßnahmen, Gastro dicht im November. Aber wie wir gerade von ihm gehört haben, er ist heute weniger deprimiert über diese Beschlüsse, weil er sich schon darauf vorbereiten konnte und weil es eben die Zusage auch der Unterstützung gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So. Wir reden übers Schweigen. Das muss man nämlich machen, wenn man Haushaltshilfe bei Herzogin Kate oder Prinz William werden möchte. Die haben eine Stellenausschreibung rausgegeben. Da steht drin, Zitat, die Wahrung der Vertraulichkeit und die Ausübung von Diskretion ist zu jeder Zeit von größter Bedeutung. Zitat Ende, für diesen Job. Ja, wir haben gedacht, das ist in anderen Jobs ja auch so. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich mal angeschaut, welche Jobs und welche Berufe das Schweigen ja beschäftigt, wo das in welcher Form auch eine Rolle spielt, ne?
Genau, es gibt Berufe, da können Leute tatsächlich noch nicht mal ihren Freunden erzählen, was sie überhaupt machen. Bei Leo Martin war das zum Beispiel so. Er hat 10 Jahre lang für den Verfassungsschutz gearbeitet und V-Leute angeworben im Bereich der organisierten Kriminalität. Also würde ich schon sagen, spannender Job. Aber seinen Freunden musste er was anderes erzählen. Nach dem Motto, die beste Legende ist die, die am nächsten dran ist an der Wahrheit, weil also es musste authentisch sein und es durfte nicht nach Lüge klingen.
Darum haben wir immer erzählt, wir arbeiten für das Innenministerium, machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Wenn der Minister pfeift, dann springt der Operateur her. Und so haben wir erzählt, warum wir auch am Wochenende oder nachts unterwegs sind, ohne zu viel zu verraten dabei.
Ja, hätte er Details verraten, dann hätte er seinen Job wahrscheinlich verloren. Und wenn es interne Informationen gewesen wären, dann hätte das auch strafrechtliche Konsequenzen gehabt.
Das ist ganz schön verrückt, wenn man seinen Freunden nicht von der Arbeit erzählen kann. In unserem Job gibt es ja auch eine Schweigeregel, nämlich Quellenschutz.
Genau, Quellenschutz heißt, wir Journalisten sind per Gesetz vor Gericht grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, zu sagen, wer uns bestimmte Informationen gegeben hat. Wir dürfen das für uns behalten.
Und das ist besonders wichtig für investigativen Journalismus, damit Informanten überhaupt erstmal das Vertrauen haben, sich an die Presse zu wenden mit möglicherweise brisanten Informationen.
Genau, weil manche Personen vielleicht Angst haben, danach verfolgt oder bedroht zu werden, wenn ihre Identität öffentlich gemacht würde. Der Quellenschutz ist an der Stelle also wichtig, weil sonst einige kriminelle Machenschaften oder Skandale möglicherweise nie bekannt werden würden.
Journalistinnen und Journalisten haben also das gesetzliche Recht, an der Stelle zu schweigen. Das halten wir fest. Bei Ärztinnen und Ärzten wiederum gibt es die Pflicht zu schweigen.
Ja, es gibt ja eigentlich was kaum Intimeres als den eigenen Körper und die ärztliche Schweigepflicht schützt das, damit ich als Patientin mich darauf verlassen kann, dass meine Ärztin das, was ich ihr erzähle, ja eben nicht einfach an x-beliebige Dritte weitergibt. Das gilt grundsätzlich auch noch nach meinem Tod. Die ärztliche Schweigepflicht steht auch im Strafgesetzbuch. Wer sie unerlaubt bricht, kann bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe bekommen.
Welche Ausnahmen gibt es da? Also wann darf ein Arzt eben doch drüber reden?
Unter anderem, wenn du als Patient ihn von der Schweigepflicht befreist. Oder wenn ein Patient zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, dann darf sein gesetzlicher Betreuer auch alle Informationen vom Arzt bekommen. Und es gibt auch so Abwägungsbereiche. Also wenn jemand zum Beispiel im Koma liegt und jeden zweiten Tag kommt die beste Freundin vorbei, dann kann ein Arzt schon davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich auch erfahren darf, wie es der Patientin geht. Und die ärztliche Schweigepflicht kann auch aufgehoben werden, wenn Gefahr im Verzug ist. Michael Wollring ist Assistenzarzt in der Neurologie der Uniklinik Köln und hat mir das an einem Beispiel erklärt von einem Epileptiker, der Alkoholiker ist.
Bei denen ist es natürlich so, wenn die jetzt irgendwie gegenüber dir äußern, also ich hatte jetzt gerade einen Anfall, aber ich gehe aus der Klinik, trinke 3 Flaschen Bier oder eine Flasche Wodka, setze mich in den LKW und fahre los. Dann ist das schon gerechtfertigt, dass man sagt, darüber klärt man die Polizei auf. Das ist aber schon so ein Graubereich, ne? Klar, wenn jemand sagt, irgendwie, ich gehe jetzt los und bringe jemanden um und hat schon ein Messer in der Hand, dann ist es relativ ein eindeutiger Fall. Ne? Wenn jemand sagt, ja, ich gucke mal, ob ich die Woche nicht doch mal wieder Alkohol trinke, dann Auto fahre und meine Epilepsie-Medikation nicht nehme, dann ist es halt schwierig.
Weil dann wäre es halt keine direkte Absichtserklärung des Patienten. Ärztinnen und Ärzte müssen da teilweise also auch abwägen.
Lass uns zum Schluss beim Thema Schweigen noch auf Priester schauen. Wie schaut es da aus, wenn man denen viel Privates anvertraut?
Ja, das Beichtgeheimnis für Priester ist tatsächlich noch strenger als die ärztliche Schweigepflicht. Darüber gibt es auch immer wieder Diskussionen. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass jemand in der Beichte gesteht, dass er sein Kind sexuell missbraucht. Im Strafgesetzbuch gibt es einen extra Paragraphen. Darin steht, ein Geistlicher ist nicht verpflichtet dazu, der Polizei Bescheid zu sagen, wenn er in der Beichte von Straftaten erfährt. Das Beichtgeheimnis gilt also absolut und ausnahmslos. Und wenn ein Priester es bricht, wird er exkommuniziert. Also er fliegt quasi aus der Kirche raus.
Herzogin Kate und Prinz William suchen aktuell eine diskrete Haushaltshilfe, die nicht direkt zur Boulevardpresse rennt und erzählt, welche Kosenamen die beiden oder vielleicht sogar die Kinder haben. Und das ist nicht der einzige Job mit Verschwiegenheitsregeln, wie wir gelernt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist schon clever gewählt, der Zeitpunkt. Von Samsung, strengere Corona-Maßnahmen beschlossen, Kontaktbeschränkungen beschlossen. Wer will da noch mit Bargeld zahlen? Samsung Pay startet heute in Deutschland, der Service zum kontaktlosen Zahlen. Ja, die Bereitschaft, die wächst eben auch in Deutschland immer mehr. Und wir wollen wissen, wo der Unterschied zur Konkurrenz ist und welche Dienste datenschutzmäßig unbedenklich für uns sind. Markus, sag mal, bezahlst du auch kontaktlos?
Ja, ich nutze aber vor allen Dingen testweise Apple Pay und Google Pay in erster Linie. Und ich habe auch schon die Android-Dienste der Volksbanken, Raiffeisenbanken und der Sparkassen genutzt.
Bist also bestens aufgestellt, um mit uns darüber zu sprechen. Markus Mons ist Redakteur beim Computer- und Technikmagazin CT und wir wollen eben wissen, wie gut ist Samsung Pay? Startet ja heute der Service in Deutschland. Wie funktioniert's denn?
Ja, um das zu nutzen, braucht man ein Samsung-Handy, logischerweise. So grob ab Baujahr 2018 und so die Mittel- und Oberklasse. Muss ich die App runterladen bei Google Play oder aus dem Galaxy Store. Und man braucht ein Girokonto. Mhm. Und dann richtet man das ein. Und dazu wird von einer Partnerbank von Samsung, das ist die Solaris Bank in Berlin, die erzeugt im Hintergrund eine virtuelle Visa-Debit-Karte. Das ist quasi wie eine Kreditkarte, nur dass alles, was man bezahlt, halt sofort direkt vom Girokonto abgebucht wird.
Wo ist da der Unterschied genau zu den Konkurrenten Google Pay und Apple Pay?
Der wichtigste Unterschied ist, dass man sozusagen kein Konto oder eine Kreditkarte bei einem teilnehmenden Dienst oder bei einer teilnehmenden Bank braucht, sondern das geht mit quasi jedem Girokonto.
Das ist, würde ich sagen, dann etwas einfacher?
Es ist insofern, der Zugang ist etwas einfacher, sagen wir das mal so. Google Pay hat das Ganze ja zum Beispiel auch schon vereinfacht, indem man ein PayPal-Konto verknüpfen kann, was ja auch ziemlich viele Leute haben. Bei Apple Pay ist man tatsächlich darauf angewiesen, dass der eigene Kreditkartendienst oder die eigene Bank Apple Pay unterstützt.
Wie sieht es mit dem Datenschutz aus bei Samsung Pay?
Soweit wir das bislang überschauen können, ist das relativ datenschutzfreundlich. Ohne Zustimmung des Nutzers sollen keine Daten irgendwie zu Werbezwecken oder so weitergeleitet werden. Mhm. Und das ist auch deswegen plausibel, weil Samsung an den Umsätzen, dafür bezahlen Händler immer Gebühren, egal wo man elektronisch zahlt, Händler zahlen Gebühren. Und an diesen Gebühren wird Samsung beteiligt. Und es gibt noch eine andere Sache, die man beachten muss. Das ist eine völlig normale Sache, aber man muss sie wissen. Für diese Visa-Debit-Card, die im Hintergrund erzeugt wird und auch für die Ratenzahlung, wird es einen Eintrag im Schufa-Konto geben. Das ist immer so, also das ist jetzt keine Ausnahme. Man muss es aber halt einfach wissen, dass sich das auf die Bonität ganz leicht auswirken kann.
Wenn man Bedenken hat, so zu bezahlen, eben kontaktlos, egal jetzt ob mit Google Pay, Apple Pay oder Samsung Pay, wie sicher ist mein Geld dort in diesen Bezahldiensten?
Also nach allem, was wir bislang wissen, ist das sehr sicher. Es ist sogar sicherer, als wenn man jetzt einfach die Plastikkreditkarte nimmt. Dazu trägt unter anderem bei, dass nie die Originalkreditkartennummer hinterlegt ist, sondern eine speziell erzeugte Kreditkartennummer, die man nur für diesen Dienst benutzen kann. Gerade Apple Pay und eben auch Samsung Pay haben in den Handys außerdem noch eine besondere Sicherheitshardware. Google macht das aber auch ziemlich zuverlässig über die Software. Und der dritte Punkt ist, bevor man damit bezahlt, muss man sich eben mit einem Fingerabdruck oder einer PIN identifizieren bzw. das Handy überhaupt erst entsperren. Und auch das ist noch eine wichtige Sicherheitshürde einfach.
Es gibt natürlich auch solche Bezahldienste von den einzelnen Banken. Du hast ja einen sehr guten Überblick. Zu was rätst du oder was empfiehlst du?
Ich glaube, das muss man immer ein bisschen mit sich selber ausmachen. Google hat vielleicht so ein bisschen den Nachteil, dass es sich relativ weitgehende Möglichkeiten einräumt, Daten weiterzugeben. Das machen sie offensichtlich noch nicht in dem Umfang, in dem sie sich das vorbehalten. Während Apple und Samsung halt sich den Aufwand, den sie haben, über die Händlergebühren wieder reinholen. Und bei den Banken kann man natürlich relativ sicher sein, dass alles im Bankenbereich bleibt.
Markus Monz, Redakteur beim Computer- und Technikmagazin CT, über den neuen kontaktlosen Bezahldienst Samsung Pay, der heute in Deutschland startet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine ganze Menge. 20.000 Lügen oder Unwahrheiten soll US-Präsident Donald Trump in seiner Amtszeit erzählt haben. Das hat die Washington Post nachgerechnet. Aber was macht ein Mensch eigentlich zu einem guten Lügner? Oder zumindest zu einem, der viel lügt? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat sich das für uns genauer angeschaut. Eine Studie, eine aktuelle aus Israel. Und ich sag mal so, Lügen hat was mit Geld zu tun.
Onkel Dagobert?
Dagobert Duck ist der berühmteste Geizkragen der Welt.
Na Jungs, was kann ich für euch tun?
Wir helfen mit beim Sportprogramm der Stadt.
Sport? Famose Idee.
Soll das heißen, du unterstützt unser Programm?
Selbstverständlich tue ich das.
Er ist herrisch, egoistisch, aber vor allem eben wahnsinnig knausrig.
Soll das heißen, dass das was kostet?
Und wenn es nach drei israelischen Forschern geht, dann ist er vermutlich auch ein tatkräftiger Lügner.
1,49 Mark.
Eine neue Studie des Teams rund um den Verhaltensökonom Gideon Yaniv kommt zu dem Schluss, dass geizige Menschen stärker dazu neigen zu lügen, damit sie nicht in die für sie besonders unangenehme Situation kommen, Geld ausgeben zu müssen. Die Forscher haben drei Studien durchgeführt, eine davon unter Taxifahrern aus Jerusalem. Viele von ihnen schalten im Sommer die Klimaanlage in ihren Autos nicht an, obwohl es sehr heiß wird, um Sprit zu sparen. Die Autoren definieren das als geizig. Die Taxifahrer, sowohl geizige wie auch nicht geizige, haben dann an einem kleinen Spiel teilgenommen. Ihnen wurde von den Studienleitern Geld versprochen, wenn sie einen Würfel werfen. Je niedriger die Augenzahl, desto höher der Gewinn. Dabei kannten nur die Taxifahrer selbst das Ergebnis ihres Wurfs und sollten es den Studienleitern im Vertrauen mitteilen. Die geizigen Taxifahrer haben dabei sehr oft gesagt, sie hätten eine 1 gewürfelt. Unwahrscheinlich oft. Die Forschenden sehen darin ein deutliches Indiz, dass sie häufiger von den geizigen Taxifahrern belogen wurden als von den nicht geizigen.
Es gibt 1 Million Gründe fürs Lügen. Es gibt auch gute Gründe.
Philipp Gerlach ist Professor für Sozialpsychologie an der Fresenius Hochschule in Hamburg. Letztes Jahr hat er eine umfassende Metastudie zur Lüge verfasst und dafür 565 wissenschaftliche Beiträge zum Thema ausgewertet.
In den Studien waren Männer tendenziell unehrlicher als Frauen. Wollen wir jetzt mal nicht überdramatisieren, diesen Effekt, aber er war relativ robust, also über, wie gesagt, viele Studien hinweg zu finden. Und im Alter waren Leute tendenziell ehrlicher.
Junge Männer lügen also häufiger als alte Männer und noch häufiger als alte Frauen. Das hat sich in fast allen ausgewerteten Studien gezeigt. Woran könnte das liegen?
Es gibt so Überlegungen, dass ältere Menschen weniger risikobereit sind und Frauen auch. Und eine Lüge birgt immer dieses Risiko, dass man auffliegt.
Aber nicht nur Alter und Geschlecht spielen eine Rolle, wichtig sind auch die Kontexte, in denen gelogen wird. Wenn ich davon ausgehe, dass um mich herum viel gelogen wird, dann bin ich ebenfalls eher bereit, Unwahres zu erzählen. Während meine Lust zu Lüge sinkt, je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich aufliege. Jetzt klingt das natürlich ein bisschen nach Captain Obvious. Daraus folgt aber eine interessante, sehr grundsätzliche Frage. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich nicht auffliegen kann, warum sollte ich dann überhaupt die Wahrheit sagen?
Ja, also auch das zeigen die Studien, dass also durchaus 50% der Teilnehmer im Schnitt ehrlich waren, obwohl es kein Risiko gab, aufzufliegen. Das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten so für die Menschheit, dass also trotz quasi zugesicherter 100%iger Chance, mit der Lüge wegzukommen, waren dennoch 50% der Teilnehmer im Schnitt ehrlich.
Ein Grund dafür könnten moralische oder auch religiöse Wertvorstellungen sein, die in unserer Gesellschaft existieren, wie zum Beispiel die 10 Gebote. Wir wissen einfach, dass wir nicht lügen sollen und werden auch regelmäßig daran erinnert. Und solche Appelle, die wirken tatsächlich. Das legt zumindest eine Studie aus den USA nahe des Psychologen Dan Ariely. Eine Gesellschaft, die profitiert nämlich davon, wenn Lügen Konsequenzen haben oder zumindest moralisch in Frage gestellt werden.
Mein Plädoyer, seid ehrlich, ja, weil wir sehen alle, wie viel schwieriger es geworden ist in diesen postfaktischen Zeiten, in denen wir leben. Ne? Also macht Kommunikation schwer, ist ätzend, ist nicht cool, seid ehrlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.